wenn du sozusagen aus der Cypherpunk-Zeit von Bitcoin kommst, ja, was hältst du als Cypherpunk davon, wenn jetzt plötzlich genau dasselbe mit dem Bitcoin passiert, was früher mit dem Gold passiert ist? Das Gold hat sich immer mehr bei den Staaten angesammelt, bis es dann plötzlich alles unter der Kontrolle einer Zentralbank lag. Das ist de facto ein Teil der Salamitaktik, wie du dann bei Fiat-Geld ankommst. Deshalb, ja, wenn man Bitcoin hat, aus Sicht des Geldinhabers, ist das natürlich erfreulich, jetzt mal kurzfristig, wenn eine Zentralbank da sozusagen ihre für 2 Cent druckbaren oder für Geldscheine ausgibt für Bitcoin. Klar, schön. Aber für die Zukunft des Gesamtsystems sehe ich das sehr kritisch.
Ganz kurz, meine Lieben, weil es wirklich wichtig ist. Haut doch ein Like rein, abonniert den Kanal und teilt dieses Video mit euren Freunden und schaut rein bei Coinfinity, dem Hauptsponsor dieses Kanals. Kauf von Bitcoin, Verkauf, Sparplan, Lightning-Netzwerk, integrierte Wallet und 21% Rabatt auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Und jetzt geht's gleich los mit dem Video. Herzlich willkommen, Hubertus Hofkirchner.
Servus, Nico.
Hubertus, lang hat es gedauert, dass wir uns mal zusammensetzen. Du bist Ökonom?
Ja, Ökonom, Unternehmer, ehemaliger Banker, Telekom, einiges.
Hast schon viel erlebt?
Ja, habe auch graue Haare, wie es siehst.
Wie alt bist du, Hubertus?
Bin schon 60 geworden, ja.
Gratulation.
Ja.
Du kommst gerade aus El Salvador.
Ja. Spannend war's.
Spannend war's, und wir reden jetzt über El Salvador, wir reden über die aktuelle Lage bei Bitcoin und dann stellen wir uns die Frage, ob Bitcoin technologisch, ökonomisch fertig ist, sich weiterentwickeln muss. Du bist selber mit dem Bitcredit-System aufgeschlagen, ich glaube bei der Zitadelle in Graz, das war vor 2 Jahren, oder?
Vor einem Jahr, eineinhalb Jahr.
Das ist alles.
Sommer vor einem Jahr.
Und du bist jetzt gerade gelandet, oder? Aus El Salvador.
Ja, gestern Nacht, reichlich spät, also wie gesagt, für mich ist gerade 2 Uhr in der Nacht, aber passt.
Okay, also für die Zuseherinnen und Zuseher, es ist eigentlich 9.30 Uhr in der Früh.
Jawohl.
Und wir sitzen jetzt da. So, wie ist die Lage in El Salvador?
Ja, es ist Bitcoin Country, ja, und daher ist es fast ein Pflichttermin, dort aufzuschlagen und mal zu schauen, wie sich's verändert hat. Und die Situation ist eigentlich sehr ähnlich wie letztes Jahr. Die Konferenz Adopting Bitcoin, das ist ja sozusagen die Hauptkonferenz bisher gewesen, war heuer doch ziemlich anders als in den Jahren davor. Du warst ja auch.
Ich war letztes Jahr,
genau.
23.
Also es war letztes Jahr noch eher so eine relativ normale Konferenz. Diesmal war es ganz anders. Es war 15 Minuten außerhalb von San Salvador, so fast im Dschungel, könnte man sagen. Ein sehr weitläufiges Veranstaltungsgelände. 5 unterschiedliche Bühnen, ja, auch ein kleiner Saal mit Ständen. Das heißt, das Publikum hat sich sehr, sehr aufgeteilt auf die verschiedenen Talks. Und ja, war eigentlich eine sehr, sehr kommunikative Angelegenheit, weil alle ständig zwischen den Bühnen hin und her gelaufen sind. Es waren viel mehr lokale Gäste diesmal, also sicher gut, eher sogar in der Überzahl, die El Salvadorianer. Gut und schlecht, ja. Also es zeigt ein bisschen, dass in der internationalen Community das Thema El Salvador ein bisschen an Glanz verloren hat.
Aber das ist ja auch verständlich nach so vielen Jahren und die Tatsache, dass jetzt andere Länder sich auch in Bitcoin positionieren und dass man nicht überall gleichzeitig sein kann.
Ja, wahrscheinlich. Und es gab ja jetzt mal, und das war ja auch einer der Gründe, warum ich dort war, auch jetzt keine besondere Entwicklung. Also ganz im Gegenteil, wobei das jetzt kein Fad, ja, und keine Kritik, sondern einfach nur Faktenfeststellung. Es ist einfach theoriekonform, dass sich das Bitcoin-Ökosystem vorläufig noch nicht weiterentwickeln kann, in keinem Land der Welt, über die Ansätze, die wir jetzt haben, also sprich Verwendung als im Finanzsektor, ein ganz klein vorsichtiger erster Schritt in Merchants, vielleicht das eine Restaurant hier und da und das erste Hotel, Serviceindustrie, aber nichts, was wirklich dann in die echte Realwirtschaft, also höhere Stufe, als First Order Goods hineingeht. Also es ist relativ klar für mich gewesen, schon seit 2015, dass das so nicht funktionieren kann, und das hat sich halt heuer auch bestätigt. Man hört, dass bei ein paar Merchants sogar aufgehört haben, Bitcoin zu akzeptieren, weil es mühsam geworden ist. Aber die Bitcoin-Community selber lebt dort, also aber so eben in diesem geschlossenen Bereich der Leute, die eher so liberty-oriented sind und sozusagen auf die Freiheit achten und alles so ein bisschen den Kopf sich kratzen, ja, warum geht denn eigentlich nichts weiter? Ja, also, schlimmer war noch, also außerhalb hört man, also außerhalb dieser Community besteht sogar eine gewisse Abneigung inzwischen, um wenn man das ehrlich betrachtet.
Gegen die Bitcoiner? Mhm. Gegen Bitcoin selbst oder die Leute?
Nein, gegen Bitcoin selbst, ja, weil es sozusagen auch negative Erfahrungen gab. Das neue Allzeithoch hilft natürlich, also das hat wieder so ein bisschen positive Stimmung hineingebracht, aber es haben genug Leute darunter gelitten, die sich sozusagen Arbeit angetan haben und dann geht einfach nichts weiter. Also es ist wie der Joker in den alten Benzinautos, ja, man tritt an, man startet und dann spotter, 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 spotter und am Ende blub.
Okay, jetzt hast du wirklich dein Alter durchscheinen lassen, weil ich glaube, ich kann mich noch erinnern an den Joker bei meinem allerersten Auto, das ich von meiner Oma geerbt habe. Da gab es das noch, da musstest du an einen Hebel ziehen, quasi bevor du das Ding gestartet hast.
Ja.
Aber heute steige ich ein und muss nicht mal einen Knopf drücken. Oder ich muss einen Knopf drücken, um dem Tesla zu sagen, dass ich jetzt nach vorne fahren möchte. Also die jungen Leute, die sich jetzt unseren Podcast anhören oder anschauen, die werden nicht wissen, was ein Joker ist. Die denken jetzt an Batman-Filme.
Ja. Aber ich bin immer ein bisschen jünger, weil ich habe nicht die Kurbel erwähnt, gell?
Okay, das heißt, was du erlebst ist, aber springen wir gleich rein, theoriekonform hast du gesagt. Deine Theorie selbst ist die, dass das zu erwarten ist, dass Bitcoin sich nicht stärker entwickeln kann als das, was wir jetzt sehen in El Salvador. Jetzt sage ich einmal ganz banal gesagt, naja, es kann ja auch gar nicht so schnell gehen, weil A, müssen wir Bitcoin erstmal als die Rolle als Wertspeicher erörtern, global, und da sind wir in meinen Augen noch nicht. Das wäre meine Theorie, aber du bist da, glaube ich, schon weiter oder auf einer anderen Schiene unterwegs.
Ja, wobei auch gegen die Wertspeichertheorie ist nichts einzuwenden, solange Bitcoin als Werteinheit noch nicht, sagen wir mal, das natürliche Niveau erreicht hat.
Ja? Genau, das ist mein Punkt. Ja? Ja.
Wobei die große Gretchenfrage ist natürlich dann die 1-Millionen-Dollar-Frage ist, was ist dieser natürliche Punkt?
Logisch.
Wir wissen, was es beim Dollar für lange Jahre war, oder?
Was meinst du?
Der natürliche Preispunkt, Entschuldige, für Gold.
Ach so, ja.
In Dollar ist bekannt, oder? Der war über 1,5 Jahrhunderte lang und eigentlich schon seit dem Römischen Reich ungefähr 20 Dollar pro Feinunze Gold.
Mhm.
Ne? Und das war sehr lange, bis 1913, wie wir alle wissen.
Ne? Also wie wir nicht alle wissen, das darfst du nicht voraussetzen, dass wir das alle wissen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Aber okay, das heißt, das ist einmal wichtig. Ja, wir haben diese Funktionen von Geld, wir haben den Wertspeicher, die Transaktionseinheit, die Recheneinheit. Und das ist das, wie ich es erkläre, ist, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, pass auf, du kannst das zwar, das ist ja angeblich eine Kryptowährung, aber ich kann ja damit nicht zahlen. Sage ich, ja, du kannst theoretisch schon zahlen, aber es gibt verschiedene Gründe dafür, dass das nicht wirklich eingesetzt wird. Einer ist, dass es nicht notwendig ist, weil wir haben gute Zahlsysteme. Ein anderer ist, dass es steuerlich und regulatorisch schwierig ist. Ein dritter ist, dass du ein zusätzliches technologisches System einführen musst, also eine Hürde überspringen. Und ein vierter, und der ist nicht unwichtig, ist, dass das Ding einfach noch, wie du richtig sagst, diesen natürlichen oder diesen breit akzeptablen Sektorpreis noch nicht hat als Wertspeicher und dass wir deswegen jetzt eher in einer Spekulationsphase sind.
Richtig, und dazu kommt noch der fünfte Grund, weil die Erreichung des, sagen wir mal, natürlichen, fundamentalen Werts von Bitcoin, wenn es seine Utility, seine Nützlichkeit als Zahlungsmittel entfaltet, ist ja nur Vorbedingung dafür, dass dann dieser zweite Teil eines Geldsystems funktionieren kann, der im Bitcoin-System noch fehlt. Weil Bitcoin momentan ist ja noch kein System im monetären Sinn, es ist eines im technischen Sinn, ja. Und das funktioniert meiner Meinung nach für ein Basisgeld hervorragend gut. Basisgeld, sage ich, aber eben nicht das Kreditgeld, das die Wirtschaft braucht. Und die große Schwierigkeit hier im Bitcoin-System ist, dass man im Bitcoin-Narrativ immer hört, es braucht eine fixe Geldmenge, was mich sehr verblüfft hat, in welcher Stärke das jetzt nach meiner Bitcoin-Pause plötzlich im Narrativ war, weil die Debatte in der Frühzeit, also so um 2013 herum war sich nach wie vor völlig klar, dass es eine elastische Geldmenge braucht. Ja. Es gab auch Bezüge auf Austrian Economics, dass die Austrian Economics das angeblich sagen würden, was für einen Teil von Austrian Economics richtig ist. Aber sagen wir mal, für Mises, Hayek, die waren völlig klar, dass es eine elastische Geldmenge braucht, wenn die Wirtschaft funktionieren soll, wenn es Vollbeschäftigung geben soll, steht in beiden Büchern drin. Also Mises' Theory of Money and Credit in Hayek's Denationalisierung ganz explizit, die Geldmenge muss elastisch sein. Warum der Bitcoin-Szene eher dann Rothbard und Hoppe gefolgt ist, weiß ich nicht.
Also ist es so, dass Rothbard sagt, die Geldmenge soll nicht elastisch sein?
Ja, richtig. Hoppe und Rothbard, wenn wir jetzt überhaupt über Ökonomie so tief eintauchen dürfen, bezeichnen alles, was sozusagen für Hayekianer jetzt Kreditgeld ist, bezeichnet das alles als fiduciary media, wo ein großer Unterschied, was schlecht ist, ne? Und wo aber ein großer Unterschied ist zu Kreditgeld, das dann geschaffen wird, wenn sozusagen ein Warenaustausch erst in einer Hälfte fertig ist. Also Ware gegen Medium of Exchange, dann lebt das Medium of Exchange für eine gewisse Zeit, wird eingetauscht gegen Ware. Aha. Und aus der Sicht der Person, die das Medium of Exchange gehalten hat als Tauschmittel, ist dann der tatsächliche Realgütertausch vollzogen.
Das ist quasi eine Art Zwischenstufe, die wieder geschlossen wird in deren Augen. Ja. Also natürlich dürfen wir so weit eintauchen. Ich glaube, das feiern die Leute, die unseren Podcast sehen und hören, auch total, wenn wir reintauchen in diese Dinge. Wir müssen das nur in einer Geschwindigkeit machen, in der ich mitkomme, weil das ist dann die Chance groß, dass viele andere auch mitkommen. Und warum ich das sage, ist Folgendes. Ich habe überhaupt, also was du sagst, ist nicht, und das ist, glaube ich, wichtig, du argumentierst jetzt nicht, dass wir jetzt die Bitcoin-Geldmenge im Sinne von der 21 Millionen ausweiten sollten, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Geldmenge, die Basisgeldmenge, ja, die für die Finalität eines Kreditgeldsystems herangezogen wird, dass die möglichst fixiert ist, möglichst stabil. Ne? Da gibt es sogar innerhalb von Bitcoin ja Probleme. Da gibt es hier und da so einen kleinen Bootsunfall. Gewisse Bitcoins sind gar nicht mehr zugreifbar. Mhm. Da wird sicher noch was passieren, jetzt mal in meiner Überlegung der Zukunft, keine Ahnung. Aber das, glaube ich, geht für heute zu weit. Aber was wichtig ist, ist einfach, dass man auch in Bitcoin versucht, darüber nachzudenken, warum wir eigentlich nicht in der höherstufigen Realwirtschaft ankommen. Warum sind die Produktions- und Lieferketten ohne Bitcoin? Warum kommen Merchants daher, nehmen Bitcoin entgegen und wechseln dann sofort um in Fiat, wodurch wir eigentlich nur ein mühsamer Zwischenlayer sind, sobald wir kaufen müssen und dann verkauft der Merchant wieder. Also in El Salvador war das, glaube ich, relativ klar gerade. Also die Leute werden sich schön langsam einig. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir auch Bitcoin verdienen. Ja, und das passierte in der Vergangenheit immer durch den sogenannten Wage Fund, der reines Kreditgeld war. Abrechenbar in Gold, aber reines Kreditgeld.
Moment. In welcher Vergangenheit?
Vor 1913.
Das ist eine weit zurückliegende Vergangenheit.
Ja, für mich ist es auch eine noch nicht erlebte Vergangenheit. Aber es ist alles dokumentiert und also so nannte man das damals, den Wage Fund. Also was passierte, wenn ich
da bitte, doch, ja.
Vielleicht wenn wir auf First Principles zurückgehen. Ja? Was ist eigentlich Kreditgeld? Wenn wir jetzt, sagen wir, eine Art Robinsonade versuchen, ja, dann stellen wir uns ein Dorf vor, da gibt es einen Schwendelbauer und einen Körnelbauer. Ja, und der arme Schwendelbauer muss jetzt das ganze Jahr Speck essen, was sehr schmackhaft ist, aber nach 180 Tagen ist es ihm das vielleicht fad. Aber seine Schwendeln müssen halt alle im Frühjahr geschlachtet werden, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ja. Und der Körnelbauer hingegen, der erntet im Herbst, kriegt dann, keine Ahnung, ein paar Tonnen Weizen und kann daraus Brot backen. Ja, und kriegt jeden Tag sein täglich Brot, ja, so funktioniert es ja auch, aber wird auch fad nach 180 Tagen. Und da gibt es jetzt halt diesen Zeitunterschied. Und wenn man jetzt nicht wie Bitcoiner davon aus, vom Geld, also vom Hartgeld, vom Commodity-Geld, vom Warengeld ausgeht, vom Bitcoin, vom Gold, merkt man, das kann eigentlich auch ohne Geld funktionieren. Was passiert da? Der Schweinebauer sagt dann zum Körnelbauer, du kannst die Hälfte von meinen Schweinehälften haben, gib dir 10 Schweinehälften, wenn du mir dafür eine Tonne Weizen gibst, im Herbst, wenn du geerntet hast. Mhm. Das heißt, was dann passiert? Im Frühjahr entsteht plötzlich Kredit. Dieser Kredit dauert bis zum Herbst. Und im Herbst, wenn der Körnelbauer brav seine Tonne Weizen abliefert, verschwindet das wieder. Ja, das ist so ein natürlicher Kreislauf aus Kredit und nicht. Und wir nennen das Realkredit, weil ja reale Güter getauscht werden. Das ist sehr wichtig, weil wenn du das nicht machst, kommst du in des Teufels Küche und bist schon mit einem Fuß im Fiat.
Genau, weil wir können ja theoretisch auch mit einem harten Geld, mit einem Commodity Money, wie das Bitcoin ist oder Gold ist, können wir trotzdem einen Ledger führen und sagen, du schuldest der Schulde dem, der Schulde dem. Und dann haben wir auch bereits dieses Kreditsystem erfunden, oder?
Ja, genau. Und da ist eben die österreichische Schule weitaus härter als sämtliche anderen Schulen, weil eben der Unterschied zwischen Sachkredit und Zirkulationskredit bei uns sehr gut bekannt ist. Was sich irgendwie nicht durchgesetzt hat, also bei den Amerikanern, ist, dass die Reserve aus sozusagen Mises und Hayeks Sicht nicht nur Spezie sein kann, also Gold oder eben in unserem Fall Bitcoin, sondern auch die Waren, die hergegeben werden gegen Medium of Exchange, solange diese Waren noch nicht beim Konsumenten angekommen sind. Das ist der Unterschied. Kredit entsteht, wird ausgelöscht. Also es geht. Das Kreditgeld verschwindet wieder, wenn der Tausch vollzogen ist.
Aber das ist eine Form von Realwirtschaft. Da geht es ja nicht darum, was hat die Notenbank in ihren Kellern oder auf ihrer Bilanz, sondern da geht es darum, dass in der Wirtschaft einer sagt, ich schulde dir jetzt eine Tonne Weizen und wenn die dann geliefert ist, dann ist das quasi stillgelegt, ausgeglichen und so weiter.
Genau.
Jetzt frage ich mich, okay, also du willst darauf hinaus und du hast ja selbst, also die wir wollen jetzt die Leute auch nicht damit überraschen. Du arbeitest ja selbst an einem System, das, wo du der Meinung bist, dass das diese Kreditebene auf Bitcoin hineinbringt.
Mhm, ja.
Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute darauf in der jetzigen Bitcoin-Szene vielleicht ein bisschen allergisch reagieren, weil sie sagen, eigentlich haben wir ja schon alles, was wir brauchen. Du sagst aber nein, wir brauchen noch mehr.
Ja, genau. Also eigentlich war das schon sehr lange klar, schon seit 2015 für mich.
Darf ich kurz fragen? Ja. Du warst schon viel früher an Bitcoin dran und kennst dich mit Austrians aus und so weiter und du hast gesagt, du hast eine Pause gemacht und bist dann zurückgekommen und dann war es plötzlich anders. Kannst du das kurz beschreiben, das würde mich interessieren.
Ja, also ich bin sozusagen aus Neugier, weil ich das im Hinterkopf irgendwie gehört habe, so 2013 über Bitcoin gestolpert, da war ich gerade in San Francisco in Zeitl und da war dann plötzlich so eine 100-Dollar-Party für Bitcoin.
100-Dollar-Party ist lustig.
Ja, das war wirklich lustig. Und ich habe mir gedacht, das habe ich doch schon gehört und das müsste ich eigentlich wissen, weil da geht es um Geld, Nationalökonomie, muss ich hin. Bin also hin zu dieser 100-Dollar-Party, das war im Lower Hyde District in San Francisco, in einer Bar namens Knock Knock. Und ja, das war relativ witzig, ziemlich, sagen wir mal, sagen, grottige Location, ganz anders als heute. Keine Ahnung, 50 Leute und da sind halt ein paar Leute OGs herumgerannt und der Antonopoulos hat irgendwelche QR-Codes verteilt, die jetzt plötzlich Geld sind und immer das angehört. Auf einem Tisch saßen drei Leute von Ripple und haben halt erklärt, warum Ripple so viel besser ist.
Das machen sie bis heute.
Ja. Und einer hat sozusagen T-Shirts verkauft und hat gesagt, ja, auf diesen T-Shirt stand, ich koste einen Bitcoin. Ich habe gesagt, seid ihr deppert, 100 Dollar für ein T-Shirt. Er hat gesagt, nein, das war vor 4 Wochen, weil da waren es noch 25 Dollar. Ja. Hat man dann eins gekauft. Ja,
hast du das noch, das T-Shirt?
Nein, meine Putzfrau hat es weggeschmissen, nachdem die Motten dran waren. Ja. Aber immerhin, Viertel Bitcoin für ein T-Shirt ist auch nicht so schlecht, oder? Also habe ich es kennengelernt und dann war eigentlich relativ klar, oder die Geschichte war damals, wir haben gedacht, naja, wenn jetzt der nächste Währungszusammenbruch kommt, die kommen ja regelmäßig, dann ist die Stunde vom Bitcoin, weil dann werden alle wechseln, Software runterladen und los geht's. Ja, und das war halt dann so nicht. Weder nach Zypern, nach dem Haircut und noch viel weniger, als dann in Griechenland diese Währungskrise war, wo die EZB die Griechen ganz knallhart abgeschnitten hat vom Euro, wie du dich vielleicht erinnerst. Ja. 3 Wochen haben die keinen Euro gekriegt oder ganz, ganz wenig.
Und sie haben damals die strategischen Bargeldreserven aus Österreich eingeflogen, weil die strategische Bargeldversorgung wird nämlich im Eurosystem von den Deutschen und den Österreichern gemacht. Darauf sind wir auch wahnsinnig stolz und das hat man dann, damit die Leute nicht die Banken endgültig anzünden, hat man ihnen das Bargeld eingeflogen, aber man hat ihnen auch gesagt, du darfst, keine Ahnung, ich glaube 50 Euro am Tag oder so abheben, mehr nicht.
Genau, sowas, ja, 60er. Ja. Ja, genau, das war es. Und war natürlich für viele Bedürfnisse nicht ausreichend. Und da, als dann plötzlich nichts passierte, Bitcoin-technisch, kamen wir halt aufs Nachdenken. Einerseits bei Bitcoin Austria, andererseits, du weißt, warst ja mal bei uns zum Gast. Ich leite ja auch den Austrian Economics Salon am Hayek-Institut, den monatlichen. Und haben halt begonnen, über diese Sache nachzudenken und gesagt, aha, okay, eigentlich, damit das passieren kann, braucht man wieder den Kreditgeldlayer. damit die Leute auch onboarden können, wenn sie real etwas produzieren, also Proof of Work. Und gegen diesen, also marxistisch ist das natürlich ausgedrückt, ich bezeichne es lieber als Proof of Real Value. Also wenn die etwas produziert haben, entsteht Kreditgeld, das wartet dann, bis dann wieder was damit gekauft wird, dann verschwindet es wieder. Und das Konzept war damals klar, nur es war damals nicht wirklich umsetzbar. Weil wir wollten das basieren, also auf Basis des Handelswechsels, der bis 1913 die wichtigste Grundlage war für die Kreditgeldschöpfung, also bevor der Goldstandard abgeschafft wurde. Der Handelswechsel musste damals 2015 noch in nasser Tinte sein, auf Papier und in nasser Tinte.
Aha.
Das hat sich erst letztes Jahr geändert. Ja, also im Herbst haben die Engländer ein Gesetz ratifiziert, wonach man auch digitale Handelswechsel, digitale Wechsel generell machen kann.
Was, 2023?
Genau. Also im September hat das dann King Charles, dank Brexit haben die das also machen dürfen, weil die EU wird sicher noch 5 oder 10 Jahre brauchen, falls sie überhaupt was Sinnvolles machen.
Aber brauche ich heute, also jetzt vergessen wir mal Bitcoin, aber im Fiat-System ist das dieser Handelswechsel von vor 1913, spielt er noch eine Rolle?
Naja, das ist ja der Punkt. Heute spielt er keine Rolle mehr, weil, wie du weißt, die EZB schafft Geld derzeit gegen Entgegennahme von Bonds.
Ja.
Also völliges Luftgeld aus der dünnen Luft. 8% sind, glaube ich, noch gedeckt durch Gold. Und der Rest ist thin air.
Mhm.
Aber das hat sich erst so Mitte der 80er Jahre gelegt, weil dann immer mehr Statismus hineinkam. Aber vorher war der Handelswechsel ein sehr wichtiges Instrument bei der Deutschen Bundesbank, auch bei der Österreichischen Nationalbank für die Geldmengenschöpfung. Ja. Da war ein Realwirtschaftsbezug.
Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass zwei Teilnehmer des Wirtschaftslebens quasi so einen Wechsel, wie wir ihn gerade beschrieben haben, machen. Also im Grunde eine Ausweitung der Geldmenge durch eine spontane Schuldentstehung. Habe ich das richtig?
Korrekt. Es ist eine Ausweitung der Tauschmittel, in dem zum Zeitpunkt eines echten Warentausches, also Realtausch, das ist sehr wichtig, zwei Parteien übereinkommen, nämlich peer-to-peer, also dezentralisiert die Unternehmen. Ja, du darfst bei mir de facto einen Monat anschreiben, 2 Monate, 3 Monate.
Okay.
Ja?
So wie in einer Bar quasi.
Wie in einer Bar, genau das.
Was hat die Notenbank damit zu tun?
Naja, diese Wechsel, die sind zwar, das nannte sich ein abstraktes Zahlungsmittel, also du konntest damit dann bereits zahlen. Wenn ich ein Unternehmen war, dann konnte ich, also zum Beispiel, wenn ich ein Bauer war, ja, konnte ich den Wechsel, den ich erhalten habe für meine Marillen, verwenden, um damit zum Beispiel dann einen Traktor zu kaufen. Wenn der Traktorhersteller gemeint hat, ich bin ein gutes Risiko. Ne? Oder respektive der Zahler, der die Marillen gekauft hat, respektive beide, weil das Ganze war eine Haftungskette, was also eine sehr hohe Stabilität in diesem alten System bewirkt hat. Ganz anders als die Fragilität, mit der wir im Fiat-System heute leben.
Aber welche Rolle spielt da die Notenbank in diesem Wechsel?
Genau. Also wenn du nicht direkt mit diesem Wechsel gezahlt hast, jemand anderen, konntest du damals zu einem sogenannten Diskonthaus gehen und sagen, da ist ein Wechsel. Wie viel Diskont gibst du mir für Banknoten? Und dann hast du den Wechsel an ein Diskonthaus geben können und dafür vielleicht, keine Ahnung, 98% des Geldwertes des Wechsels jetzt schon als Banknote bekommen.
Zu einer Bank quasi?
Zu einer Bank, ja. Wobei ursprünglich war es kein Bankgeschäft, sondern ein ganz freies marktwirtschaftliches Geschäft, das sich dann immer mehr plötzlich die Banken unter den Nagel gerissen haben, der Regulativ.
Aber der ist zum Konthaus gegangen, der hat dir die Banknote gegeben, aber die Banknote wiederum war eine Währung, die Bank herausgegeben hat und eben nicht die Notenbank. Und irgendwann hat sich das Ganze immer stärker zentralisiert und am Schluss bist du dann nur noch dagestanden mit dem Fiat-Geld der Notenbank, das nach Belieben aus- und zusammengemacht werden kann und das ist das, was wir jetzt haben. Darauf willst du hinaus.
Genau das ist Salamitaktik.
Das alles ersetzt. Das hat das alles ersetzt.
Ja. Ja, und ist natürlich sozusagen eine abschüssige Bahn, die dann am Ende im Fiat-Geld endet. Ja,
du Kommunismus.
Ja.
Weil das ist ja das der Nummer 5 im kommunistischen Manifest, es gibt nur eine Bank und das ist die Staatsbank.
Korrekt. Und es wird natürlich alles zentral geplant, die Geldmenge wird zentral geplant, weil die Inflationsstatistik ist ja so hervorragend und die Zentralbank ist gut. Wir überlegen jetzt gerade, wo sich das Kreditgeldsystem am einfachsten launchen lässt, also wo der Schmerz auf der Welt am größten ist. Einer dieser Orte neben Argentinien ist die Türkei.
Mhm.
Und da steht zum Beispiel auf der Titelseite der Zentralbank, das hat durchaus unterhaltsamen Wert, da steht also drauf, unser Ziel ist die Geldwertstabilität. Und zwar steht das Überschrift genau unter der Tabelle, wo die 60% Inflation der letzten Jahre angelistet sind. Also das hat durchaus, durchaus humoristischen.
Ich finde, es hat schon bei der EZB ist es schon humoristisch, aber die meisten Menschen wollen das auch nicht hören. Also ich glaube in der Türkei oder in Argentinien, aber Argentinien ist ja ein wunderbares Beispiel, denn Milei hat man ja nicht gewählt nach der ersten Hyperinflation, sondern nach der dritten oder vierten. Und auch nur, weil er da war. Und die Leute sind nicht, also wollen nicht wahrhaben, dass sie da quasi von staatlicher Stelle abgezockt werden. Das ist etwas, das nicht...
Ja, es ist auch verständlich. Der zeitliche Konnex, das dauert ja alles, bis es durch die Wirtschaft zirkuliert. Genau. Ich glaube, hier braucht man niemanden den Cantillon-Effekt zu erklären. Das dauert alles. Kriegen zuerst die Lieferanten des Staates, dann die Lieferanten der Lieferanten und so weiter, bis dann endlich ein Jahr später die Arbeiter und die Angestellten ihre Lohnerhöhungen bekommen. Kapiert ja keiner mehr, was da wirklich abgelaufen ist.
Also was du mir sagen willst, ist, dass wir Bitcoiner uns jetzt nicht ausruhen sollen darauf, dass wir jetzt eine begrenzte Bitcoin-Geldmenge haben und dass die Number-Go-Up-Technology erfunden wurde, sondern dass wenn man mit Bitcoin das Fiat-System auch ersetzen möchte oder sagen wir mal elegant ergänzen möchte, dann muss man es auch in der Realwirtschaft anbringen. Und das bedeutet nicht, dass wir es nur als Zahlungsmittel nutzen, sondern das bedeutet auch, dass wir quasi eine Form von Kreditstruktur aufbauen müssen.
Genau, und zwar ganz spezifisch Kreditgeld. Das ist ganz wichtig, weil wenn man mit Bitcoinern so mal ganz locker diskutiert, dann passiert da sehr oft mal die Verwechslung Kredit. So geht zu einer Bank, dann kriege ich sozusagen ein paar Bitcoin und das ist dann der Kredit. Nein, das ist es nicht. Sondern es handelt sich tatsächlich um Geldwirtschaft, also Geldgenerierung im freien Markt. Reale Waren gegen Tauschmittel und wenn die realen Waren dann in den Konsum gehen, werden diese selben Tauschmittel wieder vernichtet. So,
puff. Also du willst zurück ins vor 1913, aber mit digitalen Mitteln.
Genau, weil sich dadurch einen Haufen Dinge lösen lassen, die sozusagen die österreichische Schule immer kritisiert hat. Ja, nämlich zum Beispiel, dass Kreditgeld ja Anspruch auf zukünftige Ware gibt, nicht auf jetzige. Ich glaube, das geht jetzt sehr, sehr weit, aber es gab einige Probleme, weil eine Banknote, die goldgedeckt war, genau gleich ausgeschaut hat wie eine Banknote, die sozusagen Sachkredit gedeckt war. Und die aber erst in ein paar Monaten fällig war.
Du meinst es quasi aus der Sicht der österreichischen Schule ein Kreditgeld, das zustande kommt, wenn eben eine Schuld entsteht auf eine Ware, etwas anderes ist ein Kreditgeld, das entstande kommt und dann schauen wir mal, ob irgendwann mal eine Ware kommt, die wir dafür kaufen können, sozusagen.
Ja. Großer Unterschied. Das eine bezeichnen wir als Fiduciary Media und das ist böse, inflationär und unlimitiert.
Bevor wir jetzt zum eigentlichen System, also ich finde es hochinteressant. Ich habe lange, ich lerne hier in Echtzeit auch, ja. Und ich bin in dem, also am Ende des Tages denke ich mir, ist es nie, wir sind alle bei Bitcoin gelandet, weil wir irgendwann mal einen Open Mind hatten, ja. Oder vielleicht auch noch immer haben. Und ich weiß auch, ich verstehe auch, dass du da auf Widerstand stößt natürlich, weil du hast ja auch beschrieben, du kommst dann zurück, machst deine Bitcoin-Pause oder hast du was anderes beschäftigt, du kommst dann zurück und plötzlich gibt es da gewisse Dogmen, so wie dass eben Kreditgeld grundsätzlich böse ist vielleicht.
Ja.
Ist das so, hast du das erlebt?
Oder? Ja, schon sehr stark. Also es gab dieses Narrativ, dass sozusagen eine feste Geldmenge ausreichend ist. Und das stimmt ja auch. Nur es bezieht sich halt nur auf das Sachgeld, also auf das Warengeld, nicht auf die Kredite. Kreditgeld ist ganz explizit die Aufgabe, die Bedürfnisse des Handels und der Produktion zu bedienen. Und in der Summe fixe Basisgeldmenge und variable, elastische, wie man es genannt hat, Kreditgeldmenge ist natürlich das Gesamtkonstrukt auch wieder elastisch. Und genau das haben Mises und Hayek immer gesagt. Und das ist ja auch wichtig, damit sich der Wert vom Bitcoin statt dieser Volatilität, die wir jetzt haben, die sich auch nicht ändert, ja, die ist seit 2015 de facto gleich geblieben in der Größe. 30 Tage Volatilität, 60 Tage Volatilität, da ändert sich nichts, das ist, wie es ist. Hat sich nicht geändert, also damit die wegkommt, weil die Kreditgeldschöpfung am Ort, wo das Kreditgeld notwendig ist, dort, wo dieser erste Teil des Tausches passiert, führt dann automatisch dazu, dass sich die Geldmenge im Angebot immer der Nachfrage anpasst. Und wir wissen, Economics 101, wenn Anfrage, Nachfrage und Angebot immer gleich sind, dann bleibt der Wert dieses Gutes, ändert sich auch nicht. Und das passiert, die Regelung dieses Mechanismus passiert im Markt dadurch, dass das Kreditgeld teurer wird oder nicht. Also sprich, den Abschlag, den du akzeptieren musst, wenn du erst in 6 Monaten zahlst, der ist dann der Preis, der sich bewegt. Aber nicht mehr der Preis des Geldes. So wie Gold über hunderte, tausende Jahre stabil, eine Unze Feingold, 20 Dollar. Auch das wird passieren beim Bitcoin. Erschwert wird das nur dadurch, dass wir heute im Gegensatz zu Gold einfach nicht wissen, was ist eigentlich der fundamentale Wert von Bitcoin, weil natürlich Bitcoin einige viel bessere Eigenschaften hat als Gold.
Aber das heißt, dass meine Theorie, dass wir diesen fundamentalen Wert von Bitcoin auch erstmal entdecken müssen als Markt, die ist nicht falsch, deiner Meinung nach.
Also wird das, nein, absolut richtig.
Diese Phase durchlaufen wir jetzt einfach mal.
Ja, ja.
Und wie lange diese Phase dauert, wissen wir auch nicht.
Ja, wobei es wird natürlich momentan jeden Tag besser.
Ja, momentan.
Aber es kann wieder bergab gehen. Ja,
wir haben alle schon Bärenmärkte ohne Ende mitgemacht. Ja, also jetzt zu sagen, es geht nur noch, es geht dann sehr schnell, die Euphorie ist dann sehr schnell groß. Ja. Mein Gedanke ist dann natürlich einer, der, okay, der sagt, der Hubertus sagt, wir brauchen Kreditgeld. Aber wir haben ja Kreditgeld, dieses Fiat-Money-System, ja.
Das ist kein Kreditgeld.
Ist kein Kreditgeld.
Kein Kreditgeld.
Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen einfach Bitcoin als Basisgeldmenge und den Rest sollen die Fiat-Money machen. Das funktioniert so nicht.
Nein, das funktioniert nicht. Weil Fiat-Geld ist in seiner Natur etwas ganz anderes als Kreditgeld. Also wenn wir Kreditgeld definieren als Geld, dem als volle, hundertprozentige Reserve Waren im Umlauf, in Produktion entgegenstellen, Fiat-Geld hat das nicht. Da hast du ein paar Staatsanleihen und ob der Staat dann da irgendwas produziert, der nichts, der verschwendet ja nur. Das ist jetzt ein bisschen suffisant ausgedrückt. Er konsumiert, seien wir nicht.
Die Idee ist, ein Erspartes in Staatsanleihen zu stecken, hat was Bizarres. Also da muss man schon komplett irgendwie, wie soll ich sagen, fast schon brainwashed sein, aber ich glaube, das ist auch gut gelungen. Also ja. Und am Ende des Tages weißt du es ja nicht, wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch liegen habe, die 99,9% der Menschen wissen ja nicht, dass sie quasi Staatsanleihen kaufen.
Ein Normie hat davon null Ahnung, ja.
Okay, aber das heißt, es geht darum, dass du sagst, damit Bitcoin quasi die Welt erobert, braucht es diese zusätzliche, und du machst dir jetzt Gedanken darüber und das ist dieses Bitcredit, ist das richtig?
Das ist richtig, also und wie gesagt, bitte kein Fad, einfach nur Faktum. Der Medium of Exchange ist der tatsächliche wahre Nutzen von einem Geldsystem. Das Ganze dient in Wahrheit dazu, dass wir uns Sachen kaufen können, Kleider, Behausung, Essen täglich. Das ist also der ultimative Zweck. Und diese ganze Rolle wird derzeit immer noch vom Fiat-System abgehandelt. Bitcoin ist in diesen Lieferketten noch nicht angekommen. Das bleibt stecken beim Merchant, beim Kaffeehaus, bei der Pizzeria. Und das muss geschehen, weil wenn es nicht geschieht, ja, digitales Geld ist besser als Papiergeld, wenn es richtig gemacht ist. Und die Gefahr besteht aus meiner Sicht durchaus, dass ein anderes Geld das macht, also im schlimmsten Fall eine CBDC, und mit der totalen Kontrolle, die dann die Damen und Herren an der Spitze der Notenbanken haben, ist eine völlige Unterdrückung sämtlicher kryptografischen Währungen, insbesondere des Bitcoins, natürlich dann möglich. Die schießen sich ja gerade ein auf Bitcoin, wie man sieht, mit ihrer neu entdeckten Klimarettungsphilosophie. Es geht ja ganz klar gegen Bitcoin, was sie da neuerdings immer veröffentlichen, die EZB, wie sie jetzt das Klima schützen wollen, plötzlich Klima stabilisieren statt Währung stabilisieren. Das ist ein völlig neuer Auftrag für die EZB.
Ja, die haben ständig neue Aufträge, das quasi wöchentlich finden sie neue Dinge. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass sie sehr, sehr intensiv daran arbeiten, den Euro von innen heraus zu zerstören. Das ist eigentlich das. Also wenn ich den Euro abmontieren wollen würde, dann würde ich zwei Dinge tun. Ich würde A, ständig das Mandat mit neuen Dingen belasten, das immer darauf hinausläuft, dass ich mehr Geld drucke. Und B, würde rumlaufen und würde sagen, wir basteln etwas Neues. Das ist jetzt der digitale Euro und wir machen das, damit wir von den Amis loskommen.
Also du hast schon den Plan fürs nächste Jahr von der EZB gelesen, entnehme ich deinen Kommentaren.
Ja, offenbar. Ich meine, ich sehe ja das ja schon seit einigen Jahren, vor allem unter Lagarde, dass da die Grundidee einer einigermaßen wertstabilen Fiat-Währung für Europa jetzt komplett aufgegeben wird. Ja. Und ja, Bitcoin ist da Feind Nummer eins, das sehe ich auch. Das siehst du ja auch in den Kommentaren, die von den Ökonomen der EZB kommen.
Scharf und so weiter, ja.
Aber was willst du machen? Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Diese Sozialismus, Kommunismus, wie auch immer man es nennen möchte, das ist der Weg, den wir da offenbar einschlagen. Ich bin auch dagegen, aber mich fragt halt keiner. Deswegen bin ich halt bei Bitcoin. Ja? Und ich bin schon interessiert daran, dass Bitcoin funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, dass die Gefahr doch noch real ist, dass es nicht funktioniert, obwohl wir alle glauben, wir haben schon gewonnen, dann ist das wichtig, dass wir darüber reden.
Ja. Wie gesagt, jede digitale Währung, man sieht, dass ja Tether zum Beispiel jetzt erste vorsichtige Schritte in die Realwirtschaft macht. Die haben gerade veröffentlicht, dass sie so, keine Ahnung, jetzt genaue Zahl, 45 Millionen Dollar, 50 Millionen Dollar Öltrade macht. Also statt Petrodollars gibt es jetzt sozusagen Petro-Tether.
Ja, ist ja logisch, weil du, wie du auch richtig gesagt hast, das Wichtigste bei Geld ist Medium of Exchange und das haben die Fiat-Ökonomen auch verstanden und deswegen ist Usage-Demand das Wichtigste, was du haben kannst für eine Währung.
Ja. Und ein Tether ist natürlich schlechter sanktionierbar und damit weniger gefährlich und riskant mit Sovereign Risk belegt als ein normaler Dollar auf einem Konto einer politisch gecapturten Bank.
Ja. Das ist sehr ironisch. Das ist sehr ironisch, dass du quasi mit einem Tether, der eigentlich mehr Risiko hat als ein Dollar, weil du ja noch der Tether-Bank vertrauen musst, dann eigentlich die Sanktionen umgehen kannst. Gut, aber...
Sanktionen. Ich meine, der sogenannte Trade Finance Gap im Fiat ist ja viel mehr als nur Sanktionen. Ja. Also es ist wahrscheinlich ein relativ kleiner Anteil. Die Asian Development Bank hat zum Beispiel eine Zahl verlautbart, ich weiß nicht, ob du die kennst, 2,5 Trillionen Dollar, also natürlich auf Deutsch sind wir Billionen Dollar, kommt an Weltwirtschaft nicht zustande, weil das Fiat-System einfach zu sperrig ist.
Ja, geil, nein, das habe ich nicht gewusst.
Da geht's um Unternehmen, insbesondere in den ärmsten Ländern, ja, also die sozusagen keine Exportfinanzierung machen können, auch keine normale Working Capital Arbeitskapitalfinanzierung im Lande, weil das Regulativ des Bankensystems Basel III so hart ist, dass sie einfach nicht die notwendigen Mittel, also diesen genannten Wage Fund, zusammenkriegen durch die Mechanismen des Fiat-Banksystems, also Factoring, Forfaiting, Invoice, wie nennt sich da, Rechnungsverkauf, glaube ich, nennt sich Invoice. Selling.
Ne? Aber ist jetzt dann aus deiner Sicht sozusagen diese Umarmung, die wir derzeit sehen, von Bitcoin durch die Wall Street, durch die Politik, vor allem in Amerika, ist das jetzt dann positiv oder negativ?
Naja, wie wir schon besprochen haben, wenn du sozusagen aus der Cypherpunk-Zeit von Bitcoin kommst, ja, was hältst du als Cypherpunk davon, wenn jetzt plötzlich genau dasselbe mit dem Bitcoin passiert, was früher mit dem Gold passiert ist? Das Gold hat sich immer mehr bei den Staaten angesammelt, bis es dann plötzlich alles unter der Kontrolle einer Zentralbank lag, wodurch das plötzlich eine nationale Angelegenheit war, was vorher nur, hat eine Frage, wann hat diese Bank jetzt genug Gold in ihrem Keller, um ihre Barverpflichtungen im Korrespondenzbanksystem ausgleichen zu können? Das war eine individuelle Frage jeder Bank. Durch die Zentralbank ist es plötzlich ein Thema nationaler Bedeutung geworden. Und natürlich, wenn mal das ganze Gold in einer Zentralbank liegt, das ist de facto ein Teil der Salamitaktik, wie du dann bei Fiat-Geld ankommst. Deshalb, ja, wenn man Bitcoin hat, aus Sicht des Geldinhabers, ist das natürlich erfreulich, jetzt mal kurzfristig, wenn eine Zentralbank da sozusagen ihre für 2 Cent druckbaren oder für Geldscheine ausgibt für Bitcoin. Klar, schön. Aber für die Zukunft des Gesamtsystems sehe ich das sehr kritisch.
Also, dass es da Parallelen zum Gold gibt, ist, glaube ich, sogar relativ offensichtlich. Es gibt übrigens auch ein Zitat, das ich immer wieder bringe, weil ich es gefunden habe im Buch The Lords of Finance. Ein Zitat von Keynes, wo er tatsächlich, weil der wird immer gescholten und so weiter, aber der hat das sehr gut erkannt. Der hat damals schon geschrieben, dass er das Gold auch nur noch eine quasi als Idee, das ist verschwunden in den Tresoren der Banken und später der Zentralbanken und existiert nur noch als Idee. Ja, und hat da sozusagen die Kritik gefunden, die ja auch stimmt. Also wenn es nur noch als Idee existiert und mit Bitcoin sollte halt die Möglichkeit eigentlich bestehen, nachdem du ja jeder auf derselben Ebene wie ein Staat oder eine Bank damit hantieren kann, sollte die Möglichkeit bestehen, das zu verhindern. Und ich finde, da muss man kritisch bleiben, weil natürlich sind wir, es ist halt so schwierig, weil auf der anderen Seite ist es verständlich, dass Staaten und Banken und die Wall Street sich da dessen annehmen, weil es natürlich auch eine bahnbrechende Erfindung ist. Das ist ja auch unsere Meinung. Das heißt, weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht überraschend.
Ich glaube, was man hier berücksichtigen muss, ist, dass Staaten und Prinzen schon seit ewig, Nero, mittelalterliche Fürsten, einen ganz großen Konflikt auf Interesse haben, wenn es ums Geldsystem geht. Ne? Die brauchen ja immer möglichst viel Geld oder wollen immer, Politiker wollen dauernd Geld, um irgendwelche tollen Ideen auszuprobieren, die sie da haben. Also der Staat hat einfach einen völligen Konflikt. Und wenn, vielleicht kennen das eh auch unsere Zuhörer hier, George Selgin und Larry White, so diese Vertreter der modernen Free Banking School, weisen ja immer darauf hin, dass sämtliche Schwierigkeiten, die die Free Banking Systeme, davon gab es 50 in der Welt, gehabt haben, immer daran lagen, dass der Staat mit irgendwelchen blödsinnigen Regulativen daherkam, die dann irgendeinen Backlash hatten, wo dann noch immer mehr neue Regulative kamen, statt die falschen alten Regulativen. Also ein Beispiel dafür in New England, also die Ostküste der Vereinigten Staaten, gab es zum Beispiel eine Regel, dass eine Bank nur eine einzige Filiale haben durfte. Mhm. Ne? Und das heißt also, wenn dann eine Bank in der Stadt war, dann hatte sie zu gewissen Zeiten Geld und alles bei sich akkumuliert und dann war aber plötzlich am Land die Weizenernte, die Schweindelernte oder Schlachtung, was immer. Also es war Erntezeit und plötzlich fehlte dort das Medium of Exchange, um das zu machen. Deshalb hat das Freibankensystem in New England, also so, wir reden so 1850 herum, enorme Schwankungen, die es zum Beispiel im Freibankensystem in Kanada nie gab, weil es dort diese blödsinnige Beschränkung nie gab. Also man kann so richtig schön nachvollziehen, wie jegliche Form des Staatseingriffes in diese Situation ständig das Geld bedroht. Das heißt, was so schön ist an Bitcoin, ist, dass der Staat absolut nichts zu melden hat in Wahrheit, wenn wir nicht wollen. Und das Kreditgeldsystem muss übrigens genauso konstruiert sein. Es muss so konstruiert sein, dass es eine reine Peer-to-Peer, dezentrale Geschichte ist, wo sich im Prinzip jetzt einmal die Herren und Damen Regulatoren aufhängen können, weil sie nichts machen können. Und dass dieses Kreditgeld wirklich nur am Konsens der Community hängt. Also sprich, will nicht das Wort, ja, also rein non-custodial natürlich, ne? Und alles self-sovereign.
Und das ist Bitcredit?
Ja. Also man muss eins zu eins das nachhüpfen, was uns das Basisgeld mit Bitcoin bereits vorgezeigt hat.
Und du hast das erfunden oder?
Nein, gar nicht. Vor 1913 gab es das alles schon.
Ja, aber ich meine jetzt Bitcredit konkret, also wie das
also, Ausformung. Ich habe ja gesagt, 2015 war das schon relativ klar, dass sowas kommen wird. Ich war dann beschäftigt, Roland Thüringer, du erinnerst dich, und bin dann erst wieder 2022, also bei einem von unseren Austrian Economic Salons, war dann gerade diese Bankenpleite in Amerika und
Silicon
dann
Valley.
Ja, genau, Silicon Valley Bank. Dann las ich sozusagen Bailout of Banks und dann natürlich Kick. Bailout, was schon wieder? Hat denn keiner auf Bitcoin da was gemacht? Und dann haben wir geschaut und nein, also alles, was auf Bitcoin gab, war diese, kennst du, diese Bitcoin Collateralized Loans, das war das Einzige, was in Kredit entstanden ist, aber das ist der falsche Kredit.
Das ist was anderes.
Weil du ja Fiat gehst, ja, wir unterstützen das Dollarsystem mit diesen
Collateralen. Ich verstehe. Das ist auch der Weg, in den wir jetzt gehen.
Ja.
Das ist der Weg, in den wir jetzt einschlagen. Wenn Cantor Fitzgerald sagt, wir machen da jetzt Bitcoin-backed Loans, ja, und das ist natürlich für alle, die früh Bitcoin gekauft haben oder Bitcoin haben, auch eine super Sache. Also die können dann, also quasi das Fiat, du sagst im Grunde, das Fiat-System versucht gerade zwei verschiedene Varianten, die Bitcoiner für sich zu begeistern. Die Amerikaner versuchen mit dem Zuckerbrot zu sagen, hier, du hast jetzt schön Geld verdient, jetzt kannst du dir noch einen Kredit nehmen auf dein Bitcoin, das ist kein Steuerevent und dann kannst du ein gutes Leben führen, ein paar Firmen gründen, ein bisschen Kapitalismus spielen. Und die Europäer sagen, nee, wir hauen dir auf den Schädel und du bist überhaupt böse und wir sind hier die Chefs und das sind so diese zwei Varianten, die jetzt ausprobiert werden.
Kann ich so bestätigen, ja.
Aber beides führt nicht dazu, dass Bitcoin als Geldsystem wirklich funktionieren kann. Du sagst, Bitcoin kann nur als Geldsystem funktionieren, wenn du auf dieses dezentrale Asset auch ein dezentrales Kreditgeldsystem draufpackst.
Korrekt. Einfach damit es in der Handel- und Lieferkette dann verwendet werden kann.
Jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Was der Unterschied nämlich ist zwischen dem, was du sagst und der Variante, wo du einfach quasi Bitcoin nutzt als Collateral im Fiat-System.
Ja.
Okay, aber jetzt zurück zu Bitcredit oder beziehungsweise du hast, weil wenn du 2022 hast, wer sind wir? Ihr habt es dann euch überlegt, wir müssen das jetzt machen. Da frage ich mich dann schon, warum seid ihr? Warum gibt es das nicht schon länger?
Du fragst eine Frage, die ich mich dann 2022 auch gefragt habe.
Hat Satoshi das gewusst?
Ja, hat er. Er hat es vier Wochen nach dem Launch Ist das, also unter den OGs war das relativ bekannt, dass die Geldmenge elastisch sein muss.
Gibt es da Zitate?
Ja, ja. Also wenn du durchliest, also wir haben zum Beispiel auf der Webseite von bit.cr, also die fünf Buchstaben, wo das Projekt sich beginnt zu organisieren, ein paar von diesen Zitaten veröffentlicht, eigentlich inklusive Links zu den Original-Postings in den Foren. Also da war eine relativ große Debatte, wie zum Teufel kann man einrichten, dass die Geldmenge elastisch wird, weil es sonst nicht funktioniert. Da haben sich alle möglichen Leute beteiligt, auch aus dem deutschsprachigen Raum, Rheingeld und so. Also die ganzen Regelgeldexperimente, die es in Deutschland gab, und gesagt, ja, wie kann das gehen? Machen wir Geldemission je nach wie viele CPUs es gibt, nach der Hashing-Power, und dann ist das alles jeweils dann abgeschossen worden, weil es auch keinen algorithmischen Mechanismus, den das gibt. Also man ist dann irgendwie stecken geblieben in Diskussion, dann braucht man eine Zentralbank. Ne? Aber
ja, das ist ja ironisch.
Das ist sehr ironisch, klar. Und das wollte natürlich keiner, völlig richtig. Und aus irgendeinem Grund hat halt keiner dran gedacht, dass die Zentralbank ja auch nichts anders gemacht hat, als die dezentralen P2P-Kredite zwischen Unternehmen der Realwirtschaft einfach umzumünzen. Ja,
ja, so sind sie entstanden.
Also insofern war das jetzt alles keine Genieleistung, sondern nur einfach notwendig, und ich habe mich eigentlich nur gewundert, warum es das noch nicht längst gab, weil das damals in der Debatte klar war.
Und was? Und ihr habt es jetzt aus dem Hut gezaubert?
Ja, also bei einem unserer Seminare hat sich dann ein Teilnehmer, der Mikita, gemeldet, und warum machen wir das einfach nicht? Und gesagt, ja, weil ich habe das letzte Mal programmiert waren 1985, und dann gesagt, na, dann mache ich das. Mhm. Dann haben wir halt begonnen, Prototyp gebaut. Letztes Jahr, also jetzt vor ein paar Monaten, hat sich auch ein Sponsor gefunden, der das Ganze mit beachtlichem Betrag unterstützt. Und ja, jetzt wächst das Team. Wir machen das Ganze in Rust. Es kommt jetzt demnächst eine Minimal Viable Version raus, also MVP, wie das so schön heißt. Wird wunderschön, also bin da wirklich stolz drauf. Und sozusagen als erste Phase führen wir den elektronischen Handelswechsel ein, der auf der ganzen Welt, trotzdem, dass es niemand mehr verwendet, dann wieder gültig sein wird. Halt nicht auf Papier, lang altmodisch, mit nasser Unterschrift, wie das so schön hieß, und mit elektronischer Unterschrift, die ganz normalen Kryptotechnologien, die wir in Bitcoin auch verwenden.
Und das Ganze ist dezentral und Open Source und oder
ja, das ist unbedingt wichtig.
Also
wir haben, also zuerst einmal, ja, das muss Open Source sein. Es muss Open Source sein, es muss dezentral sein, es muss Peer-to-Peer sein, sonst können sich erst wieder die Staaten einmischen. Ja. Ne? Und es muss auch im Endeffekt so gebaut werden, dass das non-custodial wird. Das ist gar nicht so einfach, weil wir dazu Xiaomi Cash-Technologien verwenden.
Was auch hinter eCash und diesen Dingen steckt, oder?
Korrekt.
Fedimint.
Korrekt, ja. Korrekt. Und wie du weißt, Satoshi Nakamotos Verdienst war ja, dass er eigentlich die Xiaomi Cash-Technologie so verbessert hat, dass mit der Blockchain, dass das sozusagen als Basisgeld taugt. Was noch nicht ganz gelöst ist, aber was unserer Meinung nach lösbar ist, und wir arbeiten schon dran, ist, dass man auch die normalen Xiaomi Cash-Technologien durch Zusätze zu Cashew, später auch zu Fedimint, auch non-custodial machen kann. Und das ist wichtig, weil sonst fahren die erst wieder die Regierungen hinein in die Sache. Und das muss verhindert werden. Die machen Free Banking regelmäßig kaputt.
Aber und das, was du hier beschreibst, ist quasi Free Banking
auf Steroids, ja.
Aber wie funktioniert das dann von der internen Anreizstruktur her? Also was haben jetzt die Teilnehmer, die auch immer, also beschreib mir, wie das funktioniert.
Auch da haben wir nichts Neues erfunden. Es gab im Bitcoin-Bereich, weißt vielleicht von hier, von Wien ausgehend, mal das Projekt BISC, wenn du dich daran erinnerst. Das war so eine dezentrale Bitcoin gegen Fiat Tauschmethode, die sich bedient hat eines Colored Coins, um sozusagen das Developer-System zu motivieren, und die Motivation jetzt für alle, die jetzt beitragen, ist, es gibt jedes Quartal eine gewisse Summe von sogenannten Enhanced IOU auf der Bitcoin-Blockchain, die emittiert werden, und die werden verteilt je nach Anteil Proof of Work der Leute, die teilnehmen. Ja, das ist jetzt in der, keine Ahnung, achten Periode so. Und jedes Quartal kommt eine neue Emission dazu, die an alle Leute verteilt wird, die mitmachen.
Was wird da verteilt? Ein eigener Token? Oder?
Sind wir ein bisschen unglücklich darüber. Es ist momentan ein 5-Byte BRC20, weil das als einziger sozusagen für realwirtschaftliche Anwendungen in Frage kommt. Also Colored Coins sind außer Frage.
Ein BSC20 ist quasi, ich habe vergessen, wie das heißt. Was heißt, was ist das?
Das ist ein Meta-Token, aufgesichert durch die Bitcoin-Blockchain, also auch nicht angreifbar für Regierungen. Und ist durch die Blockchain eigentlich gesichert ein eigener Token.
Und der hat einen Wert, der Token? Oder?
Der ist jetzt mal nur sozusagen Anerkennung für alle. Also es wird einfach ausgeteilt an alle, die beitragen. Und künftig wird dafür ein Bedarf bestehen, durch die Mints, die dieses Kreditgeld fungibel machen sollen und garantieren, indem über die 100% Reserve der Mints, 100% Reserve in Bills und 100% Reserve in Bitcoin, noch ein zusätzliches Garantiekapital möglich sein wird, nach freier Wahl der Mint. Und dafür wird im Protokoll eben dieses Token verwendet. Das ist jetzt ein bisschen...
Ja, die letzten 3 Minuten waren jetzt schwierig.
Ja. Ist auch, glaube ich, jetzt tut relativ wenig zur Sache, weil da geht es jetzt dann darum, wie sichere ich dieses System so ab, dass man nicht gerackt werden kann. Ja, und dafür brauchst du einfach ein Garantiekapital. Wie das technisch ist, kann ich besser erklären, wenn wir dann zum Mint-Layer kommen, weil machen wir mal den eBay-Layer fertig, also den elektronischen Handelswechsel, damit mal die Unternehmen unter sich das Kredit geben können, also damit der elektronische Handelswechsel handelbar wird.
Was ihr da macht, ist Folgendes. Ich bin Unternehmen, keine Ahnung, nehmen wir den Schweinebauern. Ja? Hm. Ich habe jetzt übergebe es dir gleich, weil mein Hirn kommt nicht mit. Aber der Punkt ist, ihr gebt dem Unternehmen eine Möglichkeit, außerhalb des Fiat-Systems sich gegenseitig Kredit zu geben auf Bitcoin-Basis. Ist das denominiert in Bitcoin oder in was ist das?
Das ist der Punkt. Ja? Also was du wissen musst einfach oder was man vielleicht erwähnen sollte, du hast in so einem Dorf nicht nur 2 Bauern.
Ja.
Du hast vielleicht auch noch einen Hörndlbauer und einen Erdäpfelbauern. Und dann ist natürlich blöd, wenn der eine sein Kreditgeld in Tonnen Weizen denominiert und der andere in Tonnen Kartoffeln. Deshalb könntest du sie auch mit irgendetwas anderem denominieren, zum Beispiel Ziegen. In Malawi habe ich jetzt in El Salvador gehört, ist sozusagen die Ziege, das Store of Value.
Ne? Malawi in Afrika.
Malawi, Afrika, ja.
Ja, macht Sinn, okay, ja.
Ja, non-banked, daher Ziege. Pecunia. Ne? Und selbst wenn es in diesem Dorf keine einzige Ziege gäbe, ja, also das ganze Ziegensystem ist völlig unabhängig von dem Weizen und von den Kartoffeln, könnten die trotzdem sagen:
In Ziegen rechnen.
Ich gebe dir 500 Ziegen oder 50 Ziegen wert auf von Weizen im Herbst oder 50 Ziegen wert auf Kartoffeln im, also es ist völlig egal, wie du denominierst, solange dieses Gut fixt ist. Also Ziegen sind nicht besonders fixt, aber jetzt auch nicht besonders unfixt. Also zumindest sind sie real. Und natürlich Gold oder Bitcoin noch viel besser. Dann versteht man vielleicht so ein bisschen besser, warum dieses Kreditgeldsystem eine völlig getrennte Angelegenheit eigentlich ist von denen, die jetzt Bitcoin selber hodeln, weil das völlig außerhalb vom Handel und von den Lieferketten ist.
Ja, weil es entsteht quasi ein neuer Layer.
Ja.
Wir reden über Layers.
Genau.
Eigentlich ist es eine vielleicht, wenn du willst, dass sozusagen deine Idee, den dogmatischen Bitcoin zu verkaufen, wir reden von einer Layer 2 oder eigentlich sogar Layer 3 Technologie.
Also Bitcoin Core darf nicht angerührt werden. Also in der Ossifikationsdebatte bin ich da eher auf der Ossifizierungsseite. Aber warten wir mal, was die Community entscheidet. Ja. Also ja, Bitcoin Core wird nicht angegriffen. Es ist ein eigener Layer mit seinen eigenen Prinzipien, so wie der Bitcoin Mainchain Layer seine Miners hat, braucht dann der Bitcoin Kreditgeld Layer seine Mints. Also jeder wird sich seine Mint-Software runterladen können, wenn er Mint betreiben will. Be my guest, je mehr Mints, desto besser.
Und ist das jetzt sowas Ähnliches wie Fedimint oder sind wir da wieder bei was völlig anderem?
Fedimint und Cashew nennen wir Debit Mints, weil die sind direkt mit Bitcoin verbunden, aber halt custodial.
Boom.
Über Lightning. Ne? Also die Zukunft schaut dann so aus, dass du und ich wahrscheinlich nicht mehr Lightning verwenden wird, sondern dass das Mint-System, wir rechnen jetzt mal so mit 40.000 Mints, wenn das System mal steht.
Aber inklusive deinen Mints und denen.
Nein, wir schreiben jetzt mal nur ein Protokoll, Open Source.
Ja, aber inklusive den Mints, die quasi auf deinem Protokoll oder auf
Protokoll.
Und verwendet ihr auch Lightning oder?
Ja, die Mints sind untereinander, also die Debit Mints sind untereinander mit Lightning verbunden, um jederzeit.
Und deinem, also eure Mints?
die sind sozusagen ein zusätzliches Element zu den Debit Mints. Also eine, so wie du eine Debit Card hast, ja, und eine Credit Card, können dann Mints sowohl Credit als auch Debit.
Das habe ich schon öfter gehört, dass du quasi hast an einem System, um es zu vergleichen mit heute, ist tatsächlich nicht so, dass wir verwenden noch nicht mal Lightning. Also wir verwenden die Base Chain schon gar nicht. Die Base Chain ist quasi Gold verschieben von einem Tresor ins andere.
Genau.
Lightning ist das Bankensystem.
Ja, also das Korrespondenzbankensystem, respektive die Liquiditätsverschiebungen zwischen denen, ja.
Und was machen wir kleinen Bimps dann im Alltag?
Du hast dann Self-Custodial Tokens von deiner Mint und hast darin dann, wenn sobald der Non-Custodial-Teil in Betrieb geht, auch die jederzeitige Exit-Möglichkeit hinaus auf den Bitcoin-Layer, wenn du den brauchst. Aber nachdem der garantiert ist durch die Mint, werden wir das, also unter einem Millionenvermögen wahrscheinlich ganz, ganz selten tun.
Aber das ist doch cool. Da, ja, bin ich ja bullish.
Deshalb bauen wir es ja.
Weil,
das ist ultra cool.
Weil das bedeutet, dass wir quasi wirklich ein System bauen außerhalb des Fiat-Systems. Darum geht es eigentlich.
Ja.
Und zwar ein System, das mehr kann als nur Geld speichern, Geld verschicken. Das ist das, was Bitcoin im Kern kann. Okay, aber wir sind...
Und wichtig über dieses E-Cash, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen das eh schon relativ viele, aber ich habe auch viele getroffen, die das E-Cash noch nicht so genau kennen.
Nein, das wissen nicht relativ viele, und ich meine ganz ehrlich, ich kann auch nur in einer menschlichen Geschwindigkeit mich mit diesen Dingen beschäftigen, weil ich sozusagen sonst müsste ich einen eigenen Podcast machen, nur was E-Cash bringt.
Zahlt sich auch aus, es war gerade eine super Konferenz über Bitcoin Plus in Berlin, 200 Leute, nur E-Cash.
Ja, okay.
Also
ja,
da tut sich wirklich viel momentan.
Ja, schön.
Aber du kannst mit E-Cash instant zahlen, also wie mit Lightning, sogar noch schneller, weil das Peer-to-Peer direkt geht. Das kannst du auch von einem Handy zum nächsten schupfen. Es ist global und vor allem es kostet auch keine Fees. Also die Kosten von diesem System werden auf dem Wholesale Money Layer von den Mints und den Unternehmen getragen.
Aber ist das dann in Satoshis denominiert oder in Dollars? In Satoshis.
Nein,
das ist schon ein natives.
Ja, ja, ja. Ja.
Ich habe das auch schon, ich habe es zum Beispiel verwendet, aber ich bin ja, also...
Auf der Zitadelle, wenn du dich erinnerst, da war ja ein Fedimint im Betrieb, hast Bier kaufen können damit.
Ja, ich habe es auch anderswo schon verwendet, aber
der Punkt 21 ist... Satt.
Aber der letzten Zitadelle, meinst du? Ja, da war ich nicht. Aber der Punkt
Grad.
Okay, aber der Punkt ist, wie soll ich sagen, ich bin ja mit dem Mainstream von Bitcoin mehr oder weniger beschäftigt, und dass das jetzt zu mir vordringt, heißt, dass es schon eine größere Relevanz hat, und ich kann dem nur bis zum gewissen Grad hinterherlaufen, auch wenn ich, und ich bin eigentlich froh und glücklich zu wissen, dass es da Dinge gibt, wo hunderte Leute sich damit beschäftigen, die aber eigentlich nicht wirklich in diesem Mainstream noch angekommen sind, weil das für mich bedeutet, dass Fortschritt stattfindet.
Ja.
Ja? Und ich sehe auch in der Kultur, in der Bitcoin-Community sehe ich auch, dass da Konflikte auftreten zwischen den verschiedenen Strömungen, weil die einen schon viel weiter sind und dann von den anderen, die noch nicht so weit sind, vielleicht auch schlecht verstanden werden. Und dann gibt es dann Streitereien, und dann gibt es dann Leute, die einem nicht mehr folgen auf Twitter, weil sie mit Dingen beschäftigt sind, die nichts mehr mit dem zu tun haben, über das du gerade redest, obwohl du eigentlich alle irgendwie an Bitcoin arbeitest. Ja? Und das finde ich alles in Ordnung, weil das bedeutet für mich, dass das System dynamisch ist, dass sich was tut. Und ich glaube, für das, was du da beschreibst, gilt dasselbe, was für Bitcoin generell gilt. Wenn der Markt es nicht annimmt, dann ist es halt nicht. Ja?
Ja.
Und
das braucht keinerlei Zustimmung von niemandem, außer von denen, die es verwenden wollen.
Aber das heißt, ihr geht es dann in die Türkei quasi. Ihr zeigt es den türkischen Händlern und sagen, hier könnt ihr Wirtschaft machen, ohne dass der Ankerer davon Wind bekommt. Das ist so die
Naja, Wirtschaft machen, ohne dass sozusagen dieser Trade Finance Gap auch stoppt. Ja, die sind ja nicht gerade reich dort.
Mhm.
Und dieser Trade Finance Gap verhindert, ja, dass Unternehmen tätig werden.
Es ist kein Geld da.
Also. Es killt die Unternehmen, also die sterben wirklich davon. Leute werden arbeitslos, Einkommen kommt nicht rein, Geld kommt keines ins Land. Alles wegen diesem Statismus, der irgendwelche blödsinnigen Regeln hat. Der
du meinst Etatismus, wenn du Statismus sagst.
Ja, Etatismus, okay. Ja, also, ja. Entschuldige, Deutsch, ja, Statism. Ja,
ja, Etatismus ist auch gerade Deutsch.
Aber Kollektivism.
Ja, okay. Ich will nur übersetzen, ja?
Ja, ja.
Wir haben schon lange nicht mehr so viel nachdenken müssen in einem Podcast. Vielleicht muss ich ein paar meiner Nachdenkpausen rausschneiden, damit es nicht aussieht, als würde ich so lange brauchen. Aber das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, also, aber wann, oder anders gefragt, was mich interessiert, zwei Dinge. Erstens, wenn das so wichtig ist, Warum gibt es dann nicht 15 verschiedene derartige Projekte oder gibt es die eh?
Nein, ich habe keine Ahnung, warum es die nicht gibt. Ich vermute, dass das irgendwie mit diesem Narrativ zu tun hat.
Mit dem
dass es nur fixes Geld braucht. Ja. Und das bezieht sich aber rein auf das Basisgeld.
Weil du sagst ja gleichzeitig, es braucht fixes Geld.
Ja.
Du sagst ja auch, es muss ossifiziert werden. Weil wenn man nämlich jetzt der Zähler hat für diese Ossifizierung ordentlich eine auf den Deckel bekommen, weil nein, wir müssen es ja weiterentwickeln und so weiter. Aber du sagst, nein, wir müssen das Basisgeld sehr wohl ossifizieren, aber dann können wir eben in anderen Schichten was anderes ausprobieren.
Ja, das ist aber, glaube ich, innerhalb der Bitcoin-Szene auch bekannt. Da wird ja öfter mal das Internetprotokoll genannt mit seinen verschiedenen Layers. Das scheint doch relativ vielen klar. Also technische Geschichte, keine ökonomische. Ja. Aber genauso ökonomische.
Aber ist jetzt das Zähler und das, was jetzt in Amerika passiert, ist das jetzt für diese Weiterentwicklung von Bitcoin eine Gefahr oder ist das eine Chance? Das tue ich mir echt noch schwer.
Also ich versuche den einfach zu ignorieren, ehrlich gesagt. Ist völlig irrelevant, was der macht. Also ich weiß, er hat viele Fans in der Community, ne? Also ich würde sagen so, schätze 50-60%, aber es gibt auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, die sagen, der Corner, den er da spielt, ist ja mehr oder weniger eine Imitation der Hunt Brothers, wenn du dich erinnerst, an den Silver Corner, ist jetzt nicht wirklich gut für Bitcoin. Mir ist das jetzt so lange wurscht, solange Bitcoin nicht den fundamentalen richtigen Wert erreicht hat und da mag jeder seine eigene Vorstellung haben.
Aber ist dieser Corner nicht eine Form, dabei zu helfen, diesen fundamentalen Wert zu finden? Oder ist es eine Gefahr? Wenn es irgendwas es ist klar, dass wenn was Zähler macht, aus irgendeinem Grund schief geht, dass das auch massive negative Auswirkungen auf Bitcoin haben kann.
Schau, ich glaube, dass es momentan noch positiv ist. Daher stelle ich mich dazu mal neutral, weil die Gretchenfrage, was braucht es, damit dieser Kreditlayer überhaupt wachsen kann? Warum gehen wir nach Argentinien und in die Türkei und bleiben nicht ganz einfach hier ganz bequem, Österreich, Schweiz, Dachraum oder sowas? Dann brauchen wir nicht so weit fliegen.
Das Wetter ist besser.
Gut, also es gibt zwei Schwierigkeiten, um diesen weiteren Layer in Betrieb nehmen zu können. Das eine ist, dass du am Anfang natürlich die hohe Volatilität hast. Die legt sich erst, je mehr Warengeld, also je mehr reales Kreditgeld du emittierst, weil das reale Kreditgeld widerspiegelt ja dann sämtliche Güter, die im Welthandel sind. Das heißt, du hast einen objektiven Warenkorb, also das, was die Zentralplaner in den Zentralbanken da künstlich irgendwie auszurechnen, zu versuchen, gut oder weniger gut, oder die statistischen Zentralämter mit Warenkörben, künstlichen, die sie sich halt vorstellen, basiert dann auf realwirtschaftlichen Gütern. Das heißt, jegliches Kreditgeld, das du korrekt emittierst, baut dann einen riesigen Warenkorb, wodurch das Ganze sich stabilisiert. Du hast dann, so wie das Gold stabil war, wird dann der gesamte Bitcoin stabil. Aber am Anfang ist er Volatilität. Und das steht natürlich einem Kreditgeld am Anfang entgegen. Deshalb müssen wir in Gegenden, wo die Leute wirklich leiden, die Wiesenkontrollen haben, Bankensystem nicht funktioniert, riesige...
Wo ein Need da ist. Wo wirklich ein Need da ist.
Pain sogar.
Ja.
Also wo es wirklich wehtut.
Und wie machst du das? Dann fliegst du mit deinem Bitcoin-Protokoll, mit deinem Bitcredit-Protokoll, fliegst nach Argentinien und sagst, hallo, hier bin ich? Oder wie
funktioniert das? Nö, gar nicht. Die Leute, also zum Beispiel jetzt, wo ich in El Salvador war, also hat sich sofort eine kleine Community gebildet, die gesagt hat, ja, das machen wir. Also wir erzählen das. Obwohl El Salvador gar kein gutes Land dafür ist.
Ja.
In Wahrheit, der Dollar funktioniert, das Bankensystem funktioniert für die wichtigsten Unternehmen. Also der Leidensdruck ist dort sicher nicht so groß wie in anderen Ländern.
Hast du in El Salvador nicht auch eine Debatte mit dem Rahim geführt, Rahim Dagesadegan, über Geldmenge, oder habe ich das falsch gesehen? Ich habe das, da wurde angekündigt auf X.
Nein.
Habe ich das völlig falsch im Kopf?
Nein, es gab einen Vortrag, also einen Workshop eigentlich, das ich gegeben habe über Kreditgeld, um es sozusagen zu erklären und ein bisschen unter die Leute zu bringen, die vollständige Austrian Economics Geschichte dazu. Das war sehr, sehr angenehm, sehr gut. Also ich glaube, die Leute haben es verstanden, hat auch sehr, sehr guten Widerhall gefunden. Aber nein, Rahim war auch dort, hat er sozusagen seine Idee präsentiert, wie man, das kann ich dir selber erzählen, wie man sozusagen eine Art Timeshare.
Ja, ich kenne das, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, das ist ein völlig anderes Thema. Ja.
Also nein.
Okay, aber
aber wir hatten einen Stand, ja, der fokussierte auf den Unternehmen zu erzählen, was ihnen das bringt, wenn sie plötzlich Working Capital kriegen, wo sie jetzt momentan anlaufen. Gibt auch in El Salvador dieses Problem. Also ich habe ganz ganz überraschend einen Termin gekriegt bei einem Generaldirektor im Ökonomieministerium, im Wirtschaftsministerium. Und der war eigentlich sehr, sehr angetan von dieser ganzen Geschichte und hat gesagt, ja, das, also ungefähr 40% unserer Wirtschaftstreibenden würden das brauchen, weil die kriegen das momentan nicht. Also die sind abgeschnitten, wo die Banken, die, keine Ahnung, 14, 15 Banken, die es halt gibt in El Salvador, die großen, mittleren und sogar Unternehmen bis 50 Leute eigentlich sehr gut bedienen. Die restlichen 40% kriegen nichts. Ja. Wie gesagt, ich glaube, kann durchaus sein, ist jetzt nicht unsere erste Ziel, aber der hat was Interessantes gesagt. Sag bitte nicht dazu, dass das auf Bitcoin basiert. Das wird sofort Widerstände auslösen, weil die ca. 90%, hat er gemeint, der Wirtschaftstreibenden in El Salvador den Bitcoin noch ableihen. Was irgendwie ja auch konsistent ist damit, dass es für die Wirtschaft noch nicht brauchbar ist. Wird sich aber ändern. Also 90%, hat er gesagt, was mich total überrascht hat.
Könnte ich das jetzt bei uns auch brauchen oder gibt es da regulatorische Hürden, die für mich nicht überspringbar sind?
Nein, also wir bauen das jetzt einmal so, dass wir auf Basis des internationalen Wechselrechts agieren. Das ist 1930 in so ziemlich allen Handelsstaaten der Welt ratifiziert
worden. Aber du hast ja anfänglich gesagt, in der UK ist es elektronisch möglich, aber bei uns noch nicht. Das heißt, ich müsste noch das händisch unterschreiben, wenn ich das mache?
Außer der Wechsel ist domiziliert in England.
Und das kann ich über euer Protokoll einfach automatisch dort domizilieren, oder?
Ja. Ich gehe auch davon aus, dass die EU über kurz oder lang draufkommen wird, dass sie da nicht im Steinzeitalter des Papierwechsels mit Tinte bleiben will. Also da wird sie schon mal was tun, spätestens in 20 Jahren.
Ja gut, wir haben ja Zeit, ne? Ja. Da bist du 80, ja ich bin geht. 60. Hm. Aber
nein, also Scherz beiseite. Die Domizilierung dieses Wechsels in England löst dieses Problem.
Okay, das heißt, ich könnte theoretisch mit meiner Firma so einen Bitcredit-Wechsel machen und quasi ein Geschäft eingehen, ohne das Fiat-System überhaupt zu berühren.
Korrekt.
Und auch ohne irgendwie Bitcoin hin und her zu schicken. Im Sinne von...
Jetzt am Anfang, ja. Also ja. Die Situation in Griechenland, um das mal zurückzugehen, ja, ist ja, die Konten, deren Banken waren geschlossen, wie sollen die Bitcoin kaufen, um es dann bei einem Merchant auszugeben, der das dann vielleicht wieder in Euro geht nicht. Ja.
Ja.
Also was jetzt dann sein kann in der nächsten Krise, schaut das dann schon ganz anders aus, wenn das System läuft. Weil dann können die Unternehmen, die schon Waren haben, jetzt zum Zeitpunkt der Krise, sofort hingehen zu einer Mint, sagen, da, Bill of Exchange, Real Value, echte Güter, bitte minten in eCash und die können damit sofort ihre Arbeiter zahlen, alles fließt weiter wie gehabt.
Und alles, was wir brauchen, sowohl die Firmen als auch die Arbeiter, ist
ein Telefon, korrekt. Wir haben den elektronischen Wechsel ganz bequem auf einen Screen gebracht, bin wirklich stolz drauf.
Und das ist eine App?
Es ist jetzt mal ein Referenzklient, der ist in Rust geschrieben, aber es ist ein Protokoll, also jeder kann das nachprogrammieren, es ist auch alles Open Source.
Okay, das heißt, das ist nicht eine App von euch, sondern ich kann das einbauen in meine App.
Ja, absolut. Ja. Und wie gesagt, es ist jetzt mal ein Referenzklient, den wir in Rust schreiben, wenn dann einer was in TypeScript schreiben will, be my guest, ja, oder in Golang oder whatever.
Du verwendest Worte, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Aber ich meine, Rust ist ja eine Programmiersprache. Ich nehme an, die anderen Dinge sind dann auch eine Programmiersprache. Und ich nehme an, dass Leute, die Programmiersprachen beherrschen, verstanden haben, was du gerade gesagt hast.
Davon gehe ich aus.
Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Also ich bin total, also ich sage mal, wo ist der größte Widerstand, der dir entgegentritt? Gibt, wo die sagen, das ist ein Blödsinn, das braucht man nicht. Was sind so die Argumente oder was sind die
Also die Argumente sind mir eigentlich, jetzt muss man sagen, relativ blunzen. Wir erzählen das allen, es ist alles dokumentiert. Ich schreibe das jetzt auch alles nieder, wie das funktioniert. Die realen Widerstände, an denen würden wir kiefeln. Das eine ist das Problem, dass der Bitcoin noch nicht seinen fundamentalen Wert hat und keiner so wirklich weiß, wo der ist. Ja, ich mache meine Berechnungen, ich weiß ja, wie viel Zentralbankgeld herumschwirrt in der Welt, aber ich habe ehrlich gesagt nur ein ganz grobes Gefühl, wie viel Basisgeld und wie sich das aufteilt auf Basisgeld und Kreditgeld.
Das heißt, wir müssten Bitcoin erstmal, diese fundamentale Basis, die muss auch geschaffen werden.
Ja, also je näher beim Launch von Kreditgeld im Volumen dieser Wert schon beim realen, fundamentalen Wert liegen wird, wo immer der auch ist, desto besser.
Das heißt, in der besten aller Welten ist diese Konzentration auf Bitcoin als Wertspeicher, wie sie auch ein Zähler propagiert, jetzt einfach nur eine Phase, in der wir sind, um diesen fundamentalen Wert zu finden. In der Idealvorstellung.
Ja, korrekt.
In der Katastrophenvorstellung ist es der Versuch, entweder Bitcoin fürs Fiat-System zu vereinnahmen oder sogar kaputt zu machen durch einen gescheiterten Hunt Brothers Corner, wie sie es bei Silber versucht haben. Gut, Silber ist aber auch nicht kaputt gegangen.
Ja, also, Corner scheitern immer, das weiß man. Ja, und es kommen, also der Großteil, ein paar Leute werden abcashen an der Spitze. Man weiß, wie schnell diese Corners zusammenbrechen. Weiß man vom Silber, weiß man von allen möglichen Corners. Und der Rest kommt halt zum Handkurs.
Aber das heißt, du würdest jetzt keine MicroStrategy-Aktien kaufen?
Momentan, nee, definitiv. Davon verstehe ich zu wenig von seiner Finanzstrategie.
Anders gesagt, du siehst eine Gefahr durch dadurch, dass wenn das scheitert, aus irgendeinem Grund, dass das für Bitcoin auch Bitcoin massiv beschädigen könnte?
Wenn bis dahin das Kreditgeldsystem nicht steht, weil dann fällt es zurück halt auf den Fundamentalpreis, falls es über Overshooting hat. Dann hast du sozusagen kurzfristig Inflation, das ist wahrscheinlich weniger schlimm, als wenn wir zu früh starten auf einen niedrigen Preis und dann Deflation hast, während der Bitcoin auf seinen fundamentalen Preis steigt. Also das haben wir in Gold gehabt, wenn du dich erinnerst, vielleicht Civil War, ja? Goldstandard
das
wurde.
Das ist immer, wenn du dich erinnerst.
An den Geschichtsunterricht. Also der Civil War, die Amerikaner haben den Yellowback, der durch Gold gedeckt war, also in Gold redeemable war, Entschuldige, nicht gedeckt, ja. Redeemable, ja. Ganz wichtig.
Ja, das ist so ein Unterschied, weil der Euro ist nämlich auch gedeckt.
Naja. Ja. Durch Staatsanleihen.
Auch ein bisschen Gold.
8% noch, ja. Am Anfang waren es 80.
Eine Frage des Goldpreises.
Ja.
Aber gut,
gehen wir zurück zum Wort. Also die hatten den Yellowback sozusagen außer Kraft gesetzt und den Greenback, der nicht mehr redeemable war, gedruckt während des Kriegs. Und dann natürlich Inflation. Und dann hast du, wenn sie den Goldstandard wieder eingeführt haben, natürlich diese schlimme Deflation, bis das Preisniveau wieder stimmt. Ja, es gibt ja ein weiteres Narrativ im Bitcoin-Bereich, wahrscheinlich ausgehend von Jeff Booth und so, dass Deflation alles nicht so schlimm, aber es stimmt natürlich nicht. Ja, mit Deflation funktioniert kein langfristiger Vertrag, ja, Anstellungsvertrag. Du musst dauernd mit deinen Mitarbeitern verhandeln bei Deflation, um wie viel weniger sie jetzt für dich arbeiten wollen als im Vorjahr.
Ja, oder es bleibt halt gleich.
Es
kann ja auch gleich bleiben.
Na, kann nicht. Wenn du Deflation hast und es bleibt gleich, ja, dann.
Ja, das ist dasselbe, wie wenn du in einer Inflation ständiges anhebst.
Naja, aber die Zentralbank, also unsere lieben Herren und Damen Zentralplaner, die erhöhen ja laufend die Geldmenge und zwar um weit mehr als die 2% Inflation, die uns jährlich abknöpfen, weil ja Wirtschaftswachstum, Produktivitätswachstum und so weiter. Also ich will damit nur sagen, wenn du wirklich ernsthafte Deflation hast, sagen wir mal mehr als 0,5% oder so, das hat viel schlimmere Folgen als 2% Inflation. Also es hat so schlimme Folgen, dass es keine Periode in der Weltwirtschaft gibt, wo du länger als ein Jahr Deflation hast und dann nicht sofort politische Strömungen, jetzt müssen wir sofort inflationieren, mehr Geld muss gedruckt werden, Sozialisten müssen an die Macht und den Markt sozusagen irgendwie funktioniert nicht.
Die Sozialisten finden immer eine Möglichkeit, behaupten, sie müssen in die Macht.
Naja, aber da haben sie dann sogar einen Grund, weil alle hungern oder keine Arbeit haben, die Firmen eingehen. Ja, also die langfristigen Verträge funktionieren. Denn wenn du das mietest, ja, und du unterschreibst jetzt, du zahlst, keine Ahnung, einen Bitcoin und dann hast Deflation, dann das überschreitet dann bald deine Verdienstmöglichkeiten.
Also das heißt, du würdest sogar so weit gehen und stimmst dann auch überein mit den Fiat-Ökonomen, dass eine Deflation im Sinne von einem permanent fallenden Preisniveau eigentlich nicht machbar ist.
Ich stimme überhaupt nicht mit Fiat-Ökonomen überein.
Nicht beleidigt sein.
Nein. Also ich gehe davon aus, dass ein natürliches Geldsystem der beschriebenen Natur aus der korrekten dualen Konstruktion Basisgeld plus Kreditgeld ganz natürlich durch marktwirtschaftliche spontane Prozesse, nämlich die Regelungen der Diskontraten der einzelnen Mints, sich automatisch in einen stabilen Geldwert einpendeln wird. Das haben wir ja vorher besprochen. Geldnachfrage, Geldangebot wird ständig von den Mints korrekt gemacht, je nach Marktanfrage. Dadurch bleibt der Wert,
wirklich weder Deflation noch Inflation.
Na, genau das, was wir hatten über Jahrhunderte bis 1913.
Aber das, was Jeff Booth beschreibt, nämlich die technologische Deflation, also quasi die Weiterentwicklung und dass das Leben quasi billiger wird, weil wir mehr tun können, das hätten wir dann schon.
Er schreibt, ich habe es sogar gelesen, das Buch, weil er mal bei uns im Austrian Economics Salon auf Gast war und mir das mal geben wollte. Er hatte nur ganz hinten ein Kapitel und hat sozusagen diese Mehr, dieses Narrativ von festen Geldmenge so übersetzt, dass sich da nichts tun würde. Nein, natürlich nicht. Es wird so sein wie während des Goldstandards. Wenn der Wage Fund steigt, ja, weil mehr produziert wird, weil mehr Waren im Umlauf sind, erhöht sich ja auch der Wage Fund, das heißt, die Löhne steigen natürlich. Und die Löhne bilden dann schön ab, wie viel der Reichtum der Gesellschaft zunimmt in einem korrekt konstruierten Geldsystem. Ja, also das ist ein völliger Trugschluss. Und er sagt ja auch von sich, er ist kein Ökonom. Ne?
Mhm. Das heißt, er hat das nicht sozusagen, wie man auf Deutsch sagt, outgefleischt in seinem Buch, sondern er wie du richtig sagst, es ist ja nur ein kleiner Teil. Es sind ein
paar Nebensätze. Ja. Aber natürlich, er erwähnt die Abundance durch technischen Fortschritt, von der gehe ich auch aus.
Ja, das habe ich
gemeint. Zukunftsoptimist, ja. Aber ich sozusagen, in wie sich das abbildet im Geldsystem, da kannst nicht nur vom Basisgeld ausgehen. Es funktioniert ja auch gar nicht, die Wirtschaft. Also musst du annehmen.
Das haben wir jetzt geklärt. Ja, da haben wir jetzt gesprochen.
Genau. Und dann weißt du natürlich auch, sobald die Gütermenge in ihrem Wert zusteigt, ja, also Kapitalismus, Produktivität steigt, Effizienz steigt, Produktion steigt, ja, das bildet sich natürlich dann in den Gehältern ab. Also wenn mehr Abundance ist, kriegst du auch ein höheres Gehalt. Ja. Eigentlich ganz einfach.
Hubertus, pass auf, wir werden das einfach fortsetzen. Wir werden jetzt einfach mal schauen auf die Reaktionen auf diese Folge, weil ich hätte jetzt noch 500 Fragen, aber um ganz ehrlich zu sein.
Virtuelle Tomaten, ja.
Wir haben jetzt sehr viele Fässer aufgemacht. Ich fand das extrem spannend und ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, der Zeitpunkt war auch genau der richtige, weil es ist wichtig, dass wir wir können das Bitcoin-Basisprotokoll ossifizieren, aber wir dürfen nicht unseren Gehirnen ossifizieren und auch vielleicht nicht zu früh den Sieg erklären. Sag uns nochmal, wo finden wir dich? Wo finden wir alles zum Bit-Credit-Protokoll? Wo kann man sich weiterbilden?
Ja, also wir haben momentan noch die sozusagen Webseite vom Projektanfang live, also bit.cr, die 5 Buchstaben. Da findet man unten auch die Links zum GitHub. Es ist, wie gesagt, alles Open Source. Es gibt eine Telegram-Gruppe, wo die Informationen sehr laufend bekannt gegeben wurden, bevor sie öffentlich in unsere anderen Kanäle. Es gibt einen Twitter-Kanal. Also man kann uns eigentlich, wir sind ein offenes Buch. Ja.
Werde ich alles natürlich verlinken. Danke, dass du trotz Jetlag hergekommen bist.
Danke für die Einladung, Nico.
Spannend.
Hat Freude gemacht, wieder mal mit dir zu sprechen. Und viel zu selten
und deswegen, wir werden das fortsetzen. Mhm. Ich muss jetzt auch erstmal, ich glaube, das mir noch einmal anhören und dann drüber schlafen, damit ich selbst meine Gehirnzellen da in Gang bekomme und bin gespannt, wie die Reaktion ist. Mhm. Aber ich glaube, wir haben das jetzt mal wirklich ausführlich erklärt, worum es da eigentlich geht und warum Bitcoin als Geldsystem noch nicht dort ist, wo es deiner Meinung nach hin sollte. Und ich würde sagen, du machst da ein paar gute Punkte.
Danke, Nico.